Ich habe es heute auf dem Herzen, über das zu sprechen. Kein neues Thema, etwas, was ihr schon oft gehört habt, aber was wir immer wieder brauchen, in Gottes Liebe und in der Gemeinschaft mit ihm zu verharren. Gott hat uns ja berufen, in seiner Liebe und in seiner Gemeinschaft zu bleiben und das auch zu pflegen. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes: Dies haben wir euch geschrieben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und davor sagt er noch, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also wir sollen Gemeinschaft haben mit einander und mit dem Vater und mit Jesus. Und Johannes hat gesagt, ich habe euch deswegen das, was ich gesehen und gehört habe, geschrieben, damit ihr das auch noch mehr versteht und lernt. Und was hat Johannes hauptsächlich geschrieben? Er hat ein Evangelium geschrieben. Also er hat über Jesus erzählt. Und wir wollen heute ganz praktisch am Beispiel von Jesus uns das anschauen. Was hat er getan, um in Gottes Liebe zu bleiben? Und was können wir daraus für uns ableiten? Aber bevor wir uns das anschauen, möchte ich euch noch einen Vers aus Jesaja vorlesen. Jesaja 38, Vers 17. Da steht: Sieh, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, damit sie nicht verdirbt. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Ich habe das in der englischen Bibel gelesen und das ist ein bisschen anders, aber es kommt auch gut in der Schlachterübersetzung rüber und ich lese euch das nochmal vor. Da steht: Siehe, um Frieden war ich bitterlich bekümmert, aber du hast meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Das ist eine Aussage von Hiskia, als er sehr krank war. Und da hat er gesagt: Du hast meine Seele liebevoll empfangen. Also Gott möchte nicht nur, dass die Liebe für uns was Theoretisches bleibt, ein Kopfwissen, sondern unsere Seele soll das auch spüren, wie Gottes Liebe sie umspült. Also wir sollen das auch erleben, wir sollen das fühlen, wir sollen da einen Frieden in unseren Gedanken bekommen, einen Frieden in unseren Gefühlen und dürfen das auch erwarten, dass Gott hier nicht nur ein theoretisches Wissen, sondern ein praktisches Erleben uns schenken will. Muss nicht unbedingt spektakulär sein, aber es sollte mehr sein als nur ein Denken. Und schauen wir uns das mal am Beispiel von Jesus an. Er bekam den ersten Zuspruch, dass Gott ihn liebt, ganz am Anfang seines Dienstes, bei seiner Taufe. Ich lese vor aus Lukas 3, 21 und 22. Und es geschah, als das ganze Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft war und betete, dass sich der Himmel auftat. Und der Heilige Geist kam herab auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, die sagte: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wir sehen hier den Anfang vom öffentlichen Auftreten von Jesus. Oder sagen wir, kurz bevor er es erst öffentlich auftrat, hat er sich taufen lassen. Er hat noch nichts getan. Aber Gott spricht es ihm zu: Du bist mein geliebter Sohn. Und das ist immer diese Art und Weise, wie Gott die Liebe gibt. Er liebt uns zuerst. Er hat uns zuerst geliebt. Ja. Wie es Johannes in seinem Brief dann schreibt: Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus bekam diesen Zuspruch der Liebe vom Vater, bevor er etwas getan hat, bevor er seinen Dienst angefangen hat. Und das ist auch für uns ein Bild. Gottes Liebe kommt zuerst. Zuerst gibt Gott. Und unsere Liebe zu ihm ist nur die Erwiderung. Was mir noch hier aufgefallen ist, Jesus betete und der Himmel öffnete sich und der Heilige Geist kam herab. Nachdem er sich hat taufen lassen, das ist das erste Mal, dass es davon berichtet wird, dass er betete und sich der Himmel öffnete. Und das ist ein Bild auch für uns. Für diese Notwendigkeit, dass am Anfang unserer Beziehung zu Gott das steht, dass wir umkehren zu ihm, dass wir von neuem geboren werden. Bevor wir von neuem geboren wurden, bevor wir umgekehrt sind, sind unsere Gebete nicht vor den Thron sozusagen auf diese Art und Weise hindurchgedrungen. Wir konnten beten und Gott hat uns gehört und hat auch immer wieder mal etwas getan, um uns zu ihm zu ziehen. Er hat uns natürlich auch offenbart, wer Jesus ist. Aber wir haben jetzt als Kinder Gottes ein ganz anderes Vorrecht. Wir haben einen offenen Himmel über unseren Gebeten. Jesus hat es gesagt im Johannesbrief zu seinen Jüngern. Johannes 16, Vers 23. Und an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Also an dem Tag, wo sie ihn wiedersehen nach der Auferstehung, wo die Erlösung vollbracht ist. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, dann wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, dann werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen ist. Durch die neue Geburt haben wir das Vorrecht, den Namen Jesus zu gebrauchen, der uns den Himmel öffnet, der durchdringt und unsere Bitten sozusagen mit einem göttlichen Siegel versieht. Ja, wir können jetzt beten unter einem offenen Himmel, weil der Name Jesus den Himmel aufgeschlossen hat. Denken wir dran, Jesus hat gesagt, wenn jemand nicht von neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann nicht nur hinein, er kann es nicht sehen. Aber wenn jemand von neuem geboren ist, hat er einen Zugang. Und das sehen wir auch schon bei der Taufe Jesu. Das erste Mal, dass es berichtet wird, dass er betet und der Himmel öffnet es sich. Und es war mit Sicherheit auch so, dass Jesus, bevor er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, bei seiner Taufe auch noch keine Wunder gewirkt hat. Weil er kam auf die Erde, er hat seine göttlichen Kräfte abgelegt. Und er war völlig abhängig vom Heiligen Geist, der dann kam. Er hatte eine Beziehung schon zu Gott, ein inneres Wissen, weil er nicht gesündigt hatte. Aber diese Salbung vom Heiligen Geist, diese Vollmacht im Gebet, das kam erst da. Das nächste, was wir sehen können, ist hier, wie kam die Liebe zu ihm? Sie kam gleichzeitig mit dem Heiligen Geist herab. Der Heilige Geist kam herab auf ihn in einer leiblichen Gestalt wie eine Taube und gleichzeitig kam die Stimme und der Zuspruch der Liebe Gottes. Der Heilige Geist hat praktisch, könnte man so sagen, quasi die Stimme Gottes mitgebracht herab auf die Erde, dass Jesus sie hören konnte. Und das ist auch für uns, Römer 5, Vers 5 steht, dass die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. In dem Moment, wo du von neuem geboren wirst, kommt der Heilige Geist in deinen Geist hinein und bringt die Liebe Gottes mit. Und sie ist bei dir. Also wir sehen, es gibt einen Zuspruch am Anfang. Und in Philipper 1, Vers 6, lass mich mal das noch vorlesen. Es gibt einen Zuspruch Gottes zu uns auch, wo er uns zuspricht, ich bringe es auch mit euch zu einem guten Ende. Da steht, ich bin deshalb guter Zuversicht, dass der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Also Gott ermutigt uns auch und sagt, ich habe es angefangen mit dir, du hast mich angenommen, ich habe dich von neuem geboren, du bist jetzt mein Kind und ich bring's mit dir auch zu Ende. Und ich bin in guter Zuversicht. Ja? Gott ist nicht verzweifelt über uns, weil wir manchmal hin und her schwanken und es mir immer noch nicht in manchen Bereichen auf die Reihe bekommen haben, sondern er sagt, ich bin guter Zuversicht, ich werde es mit dir zu einem guten Ende bringen. Also das war sozusagen der Beginn, aber Jesus hat es auch gepflegt, diese Gemeinschaft mit dem Vater, und er hat es gepflegt, in Gottes Liebe zu bleiben. Und es ist interessant, was er gemacht hat. Und das Erste, was aufgefallen ist mir, oder eines, was mir aufgefallen ist, was mir vorher noch gar nicht so klar war, ist, er hat immer wieder darüber gesprochen, dass der Vater ihn liebt. Wir sehen das immer wieder. Immer wieder hat er das bekannt, hat er das gesagt. Ja, Johannes 5, Vers 20 sagt er, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und er sagt, der Vater hat mich lieb. In Johannes 10 wieder dasselbe. Darum liebt mich mein Vater. Ja, mein Vater liebt mich. In Johannes 15 spricht er wieder davon. Wie mich der Vater geliebt habt, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Immer wieder spricht er davon, dass der Vater ihn liebt. Und auch in seinen Gebeten bringt er das immer wieder. Johannes 17, wo er dann betet für die Jünger, in diesem Gebet erklärt er, Vers 23, im Gebet zum Vater, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und Vers 24, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und Vers 26, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also er hat immer wieder das ausgesprochen, er hat immer wieder davon geredet, dass der Vater ihn liebt. Und uns damit auch ein Vorbild gegeben, dass wir das auch immer wieder sagen sollen, dass wir uns so sehen sollen, dass wir uns so betrachten sollen. Wenn er ein Gleichnis erzählt hat, wo er vorkam, hat er das auch so gemacht. Ja? Markus 12, Vers 6, wo er das Gleichnis bringt von den bösen Weingärtnern, schreibt er, zuletzt sandte der Besitzer seinen geliebten Sohn. Also nicht nur er sandte seinen Sohn oder seinen einzigen Sohn, sondern seinen geliebten Sohn. Er lebte in diesem Bewusstsein, deswegen hat er das auch gesprochen. Und nicht nur das hat er bekannt, sondern er hat auch gesagt, ich bin nicht allein. Johannes 8, Vers 29. Der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater hat mich nicht allein gelassen. Denn ich tue alles Zeit, was ihm gefällt. Also er hat gesagt, ich bin nicht allein. Und selbst ganz am Ende hat er das gesagt, Johannes 16, wo er sagt, jetzt kommt die Stunde, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Sein und mich allein lässt. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Es ist interessant, wenn Jesus das immer wieder gesagt hat, denke ich, ist ein gutes Beispiel auch für uns, das zu sagen. Er hat davon geredet, dass er den Vater kennt. Immer wieder hat gesagt, ich kenne ihn. Ich bleibe bei ihm. Er liebt mich. Ich bin nicht allein. Er ist bei mir. Und das ist ein Vorbild für uns auch, immer wieder über Gottes Liebe zu reden. Zu uns selbst im Gebet. Es immer wieder auszusprechen. Und ein guter Weg dazu ist einfach Bibelstellen, die darüber reden, mal zu personalisieren, wie das jemand gesagt hat, also sie in der Ich-Form zu lesen. Ja, Johannes 3, Vers 16, das kennen wir alle, aber es dann mal in der Ich-Form zu lesen. Denn so sehr hat Gott mich geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn für mich gab, damit ich, der ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Oder man setzt seinen Namen ein, denn so sehr hat Gott Stefan Wittmann geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit Stefan, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das kannst du auch mit deinem Namen machen. Und dann sich Verse zu nehmen über die Liebe Gottes. Johannes 15, Vers 9 sagt Jesus, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Ja, dann zu sagen, wie der Vater Jesus geliebt hat, so liebt Jesus mich. Und dann kann man sich diese Verse über die Liebe Gottes nehmen und das aussprechen. Ein interessanter Vers ist auch Jesaja. Jesaja 62, Vers 5. Da steht, wie sich ein Bräutigam über die Braut freut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Und sich das so zu sagen und sich das vorzustellen und dafür zu danken, Gott, dass er sich freut über mich, wie sich ein Bräutigam über die Braut freut. Und glaubt mir, als jemand, der tatsächlich geheiratet hat, ein Bräutigam freut sich sehr über seine Braut. Und warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil ohne das Sprechen sozusagen wir nicht in diese Realität des Glaubens hineintreten. In 1. Johannes 4, Vers 16 steht, wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Du musst die Liebe nicht nur erkennen, sondern auch glauben, sie für dich beanspruchen. Wir sollen nicht im Schauen leben, sondern im Glauben. Wir sollen nicht aus dem leben, was wir sehen, was wir fühlen, sondern wir sollen aus dem leben, was wir glauben. Wir sollen uns einen Blick richten auf das Unsichtbare. Und der Glaube hat auch viel mit Sprechen zu tun. Das hat Jesus seine Jünger gelehrt. Er hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und wenn man herzlich zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er spricht, geschieht, dann wird ihm das geschehen, was er spricht. Also wir sollen das auch sprechen, wir sollen das über uns aussprechen. Und gleichzeitig verändert das auch unser Denken, es verändert unser Selbstbild. Wir sollen ja unser Denken erneuern durch das Wort Gottes. Also nicht nur, dass ich es im Glauben, mein Glauben ausdrücke, sondern auch, dass mein Denken und mein Selbstbild verändert wird dadurch. Indem ich darüber rede, indem ich Gott dafür danke. Und ich mache das besonders gerne, indem ich einfach dafür danke. Indem ich das nicht einfach so ausspreche, sondern als Dank ausspreche. Und in Zephania, das ist jetzt eine kleine Herausforderung für mich, Zephania aufzuschlagen. Ah, ich habe es gefunden. Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Retter. Er freut sich über dich mit großer Freude. Er ist still in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Und ich nehme solche Verse und ich danke dann einfach Gott dafür, dass es so ist. Ich sage dann, Vater, ich danke dir, dass du bei mir bist, dass du mein starker Retter bist. Ich danke dir, dass du dich über mich freust, mit großer Freude. Ich danke dir, dass du still bist bei mir, voller Liebe, dass du über mich jauchzt mit Jubel. Das ist etwas, was wir bei Jesus auch schon gesehen haben. Er hat ganz viel darüber geredet, dass der Vater ihn liebt, dass er immer bei ihm ist, dass er nicht alleine ist. Das nächste, was er gemacht hat, er hat sich zurückgezogen immer wieder und diese Gemeinschaft gepflegt mit dem Vater. Er hat sich Zeit genommen, allein mit ihm zu sein. Markus 1, Vers 35, am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Also er wollte ungestört sein und ging deswegen an einen Ort, wo er allein war und mit dem Vater Gemeinschaft haben konnte. Im Lukas-Evangelium heißt es einmal sogar, dass er die ganze Nacht alleine durchgebetet hat. Und dass er immer wieder sehen wird, diese Einsamkeit mit Gott, also diese Zweisamkeit mit Gott in der Einsamkeit gesucht hat. Und manchmal hat er dann auch geradezu besondere Erfahrungen gemacht, wie bei dem Berg der Verklärung, wo er sich zurückgezogen hat, wo er in die Gegenwart Gottes ging. Er hatte drei Jünger dabei, die sind erst eingeschlafen, während er gebetet hat, und sind dann aufgewacht, haben irgendwann gemerkt, das ist was anderes, weil Jesus war verklärt vor ihnen. Er hatte diese Erfahrung. Und auch da wieder, ich lese es euch mal vor, Matthäus 17, Vers 5, spricht Gott zu ihm. Er hat nicht nur eine Erfahrung, sondern Gott spricht zu ihm. Sieh, da überschattete sie eine helle Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sagte: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ihn hört. Also wieder spricht Gott ihm das zu. Und interessant ist auch der Zeitpunkt. Diese Erfahrung geschieht in dem Moment, wo Jesus anfängt, über sein zukünftiges Leiden zu den Jüngern zu sprechen. Gerade da bekommt er nochmal so einen Zuspruch von Gott. Also Jesus hat es im Gebet gesucht. Wir haben das ja vorhin schon gehört, Johannes 17, dieses Abschiedsgebet, wo er ganz viel auch, während er gebetet hat, immer wieder auch das ausgesprochen hat, dass der Vater ihn liebt. Dass er nicht allein ist, dass der Vater mit ihm ist. Und auch wir haben solche Beispiele für ein Gebet. Im Epheser 3, Vers 14 ist so ein Gebet, dass wir beten können, um tiefer in die Liebe Gottes hineinzukommen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist, und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottesfülle. Das ist auch so ein Gebet, was man für sich beten kann, immer wieder. Und was auch Dinge freisetzt. Und für uns, immer wenn wir ins Gebet kommen, dann haben wir auch diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der uns ins Gebet hineinführt und der uns auch das Gebet aufschließt, der im Gebet kommt und die Liebe Gottes ganz neu uns zuspricht. Und wir sollen diese Gemeinschaft auch pflegen mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist begehrt uns, er eifert uns um uns. Er möchte die Liebe Gottes neu in unser Leben immer wieder neu, ja, uns erquicken mit dieser Liebe. Er hat diese Liebe schon ausgegossen, aber er bringt sie immer wieder. Er wirbelt das auf, er füllt uns neu, er belebt das neu. Und in Judas steht ein sehr interessanter Vers, oder zwei Verse. Judas 20, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Ich habe diesen Vers schon öfters hier vorgelesen, aber das Wichtige ist, wenn man das im Griechischen liest, gibt es ein Hauptwort, und der Satz lautet eigentlich: Ihr aber, Geliebte, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Das ist der Befehl, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Und alles andere, was dort steht, das sind im griechischen Partizipien, das sind sozusagen die Art, beschreibt die Art, wie wir uns in der Liebe Gottes bewahren. Also wir werden aufgefordert, uns in der Liebe Gottes zu bewahren. Und dann sagt er uns drei Möglichkeiten: Erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Erwartet die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also wir bewahren uns in der Liebe Gottes, indem wir uns bewusst sind, Jesus kommt wieder, wir gehören ihm, wir gehen nicht verloren, egal was kommt, aber auch indem wir in Sprachen beten. Ja, es gibt diese persönliche Gebetssprache, die uns auch aufbaut. Ich denke, die ersten zwei gehören auch zusammen, Wir sollen uns aufbauen auf unserem Glauben, im Heiligen Geist beten, weil durch das Beten in Sprachen werden wir auch aufgebaut. Der Heilige Geist betet durch uns die Dinge, die wir nicht verstehen, die wir aber brauchen, und baut uns dadurch auf. Ja, er baut uns auch auf unserem allerheiligsten Glauben. Er macht, während wir das Beten, auch das Wort, das wir schon kennen, das nimmt er und baut, macht es uns lebendig, sodass es viel, viel stärker in uns real wird. Ich denke, dass wenn wir das Wort lesen und dann Zeit verbringen, einfach auch im Heiligen Geist zu beten, dass er dann dieses gelesene Wort nimmt und es uns noch viel realer macht. Und dass da auch ein Geheimnis drinnen ist im Sprachengebet. Wenn ich reichlich im Wort bleibe, dann wird auch das Sprachengebet noch viel auferbauender. Und umgekehrt, wenn ich in Sprachen bete, wird das gelesene Wort viel auferbauender. Ich denke, da gibt es einen Zusammenhang. Das nächste ist, Jesus hat, wenn er mit Gott Gemeinschaft hatte und im Gebet, er hat auch gedankt für die Liebe Gottes. Er hat gedankt, dass, und hat das so, das haben wir vorhin schon gelesen, wo er so geschrieben hat, ich danke dir, dass du immer bei mir bist, dass du alle Zeit auf mich hörst. Und für uns auch wichtig, wir sollen auch gleichzeitig im Wort bleiben. Das heißt auch Gemeinschaft mit Gott zu haben, im Wort zu bleiben. Und das können wir bei Jesus sehen, schon als 12-Jähriger hatte er einen Hunger nach dem Wort Gottes. Die Schriftgelehrten waren erstaunt, wie er so viel wissen konnte. Er hatte einfach so einen riesen Hunger. Also das können wir bei Jesus in seinem Leben sehen. Er hat einerseits immer wieder darüber geredet, dass Gott ihn liebt. Er hat andererseits immer wieder so diese Zweisamkeit mit Gott im Gebet, in der Gemeinschaft gesucht. Und für uns, wir sollen auch das Wort nehmen, dafür danken, es reden, es sprechen darüber, dass Gott uns liebt, diese Wahrheiten, ja, als Dank und als Lob aussprechen, als Bekenntnis aussprechen. Und wir sollen diese Gemeinschaft auch suchen mit dem Vater, die auch durch den Heiligen Geist besonders belebt wird. Es gibt noch etwas, was für die Gemeinschaft mit Gott wichtig ist und in der Liebe zu bleiben, wo wir aber in Jesus jetzt kein Vorbild haben. Weil das bei Jesus nie vorkam. Es kann manchmal sein, dass wir durch Sünde in dieser Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit Gott zerbrochen wird. Das war bei Jesus nicht. Ja. Also Jesus hat nie gesündigt, deswegen war das bei ihm nicht so. Aber bei uns kann das passieren, dass unsere Gemeinschaft eingetrübt wird, wenn wir sündigen. Also sagen wir so, immer wenn wir sündigen, wird die Gemeinschaft mit Gott eingetrübt. Es kommt vor, dass wir sündigen, dass hier keine Missverständnisse passieren. Es ist immer, dass Sünde zu einer Eintrübung der Gemeinschaft mit Gott führt. Und wir sehen das im 1. Johannesbrief, wo er das schreibt, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keinerlei Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wir stehen durch die neue Geburt in einer Beziehung zu Gott, die nicht getrübt ist durch Sünde. Weil er in dem Moment uns alle Sünde vergeben hat, weil er alle Ungerechtigkeit weggenommen hat, uns zu Gerechten gemacht hat. Aber wenn wir danach wieder sündigen, auch da ist das Blut Jesu da, um uns beständig immer wieder neu zu reinigen. Und wir kommen dann einfach zu ihm, wir bekennen unsere Sünden und er vergibt uns und reinigt uns. Und das ist so wichtig. Weil sonst wird diese Beziehung und die Gemeinschaft zu Gott und diese Liebe, die er zu uns hat, immer mehr eingetrübt und wir nehmen es immer weniger wahr. Und ein letztes, was wir bei Jesus noch sehen können, auch in besonders in den Krisensituationen tat Jesus das, was er schon vorher getan hat. Er hat nicht aufgehört, das zu tun, was er immer tat, um eben die Gemeinschaft mit dem Vater zu erhalten, die er immer hatte. Deswegen hat er immer weiter das getan, was er getan hatte vorher auch. Er hat weiter gesprochen. Wir sehen das in seinen Abschiedsreden zu den Jüngern, in dem Gebet unmittelbar vor Gethsemane, bevor er dorthin ging. In Johannes 16, Vers 32 sagt er das eben, wo sie schon am Ende sind sozusagen dieses gemeinsamen Passamals und des Abends und wo sie kurz davor sind loszugehen. Da sagt er, seht, es kommt die Stunde und sie ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und das ist so wichtig auch für uns, das immer wieder zu sagen. Du kannst es dir selber zusprechen, ich bin nicht allein, denn Jesus ist immer bei mir. Er hat gesagt, er verlässt mich nicht, er gibt mich nicht auf, er ist bei mir alle Tage. Darum bin ich nicht allein. Und das setzt Kraft frei. Das setzt das Wirken des Heiligen Geistes frei, weil er kommt, wenn wir das Wort uns das Wort aneignen, wenn wir das Wort sprechen. Er kommt und macht es lebendig. Er fließt mit dem Wort. Und in seinem Gebet unmittelbar vor Gethsemane hat er es immer wieder gesagt, brauchen uns bloß die letzten Verse, die allerletzten Worte, die er gesagt hat, bevor er nach Gethsemane ging. Das war, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins werden und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das sind die letzten 5 Verse. Ich meine, Jesus hat nicht in Versen gesprochen, aber es sind die letzten Sätze, bevor die ganze Passion anfing. Und was hat er da gesagt? Ich habe mal nachgezählt, er hat 3-mal gesagt, der Vater liebt mich. Er hat 3-mal davon gesprochen, dass der Vater ihn mit Herrlichkeit ausgestattet hat. Er hat gesagt, ich kenne dich, ich habe dich gekannt, ich bin eins mit dir. Er hat es immer wieder gesagt. Und du kannst dir sagen, nimmst dir Vers 23, das mache ich sehr oft, und kannst es sagen, danke Vater, dass du mich so sehr liebst, wie du Jesus geliebt hast. Danke, dass es da keinen Unterschied gibt. Du liebst mich so sehr, wie du Jesus liebst. Und mach das und nimm das. Und dann sehen wir, geht er in, ist im Garten Gethsemane und bekommt dort nochmal eine Stärkung. Er bleibt dran im Gebet, er streckt sich aus. Er sagt, ich bin bereit, das zu tun, was du tun willst, aber ich brauche auch eine Stärkung. Und da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Also er erlebt selbst in dieser Anfechtung wieder diese Stärkung von Gott. Er hält fest, auch in der Krise, weiter das zu tun, was er immer getan hat. Er redet davon, dass der Vater ihn liebt. Er bleibt im Gebet. Er sucht die Gemeinschaft mit ihm ganz allein. Und er erlebt es auch, wie Gott ihn stärkt. Und das ist auch das für uns, was wir haben dürfen und was Gott uns schenken möchte. Wir können lernen von Jesus. Und ich will aufhören mit den Versen, die ich ganz am Anfang vom Gottesdienst gelesen habe. Und das ist wieder etwas, ich lese das einfach vor, aber das kann man dann auch wieder in der Ich-Form lesen. Das kann man für sich selbst ganz gut nehmen. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Entbehrung oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das hat Paulus geschrieben. Wir sehen bei ihm auch, er hat wieder davon geredet, dass Gott ihn liebt und dass ihn nichts davon trennen kann. Und das auch im Römerbrief und auch in den anderen Briefen, wo er auch schon im Gefängnis saß. Und ich möchte uns da herausfordern und sagen, gehen wir da hinein. Dass wir sagen, ich möchte in Gottes Liebe bleiben, darum achte ich darauf, dass ich in dieser Gemeinschaft bleibe, den Heiligen Geist einlade, es mir real zu machen, dass ich nicht aufhöre, davon zu reden, dass der Vater mich liebt, dass Jesus mich liebt, dass der Heilige Geist mich liebt, dass ich diese Bibelverse nehme und sie einfach bekenne über mein Leben, dass ich Gott dafür danke, dass es so ist. Dass ich nicht aufhöre, mir Zeiten zu nehmen, wo ich mich zurückziehe und in Gottes Gegenwart hineintrete, in diesen Dank, in der Einladung, indem ich den Heiligen Geist einlade, mir mehr vom Vater zu offenbaren, indem ich mir Zeit nehme, ins Wort zu schauen, was er mir sagt. Ja, und Herr, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, Vater, für deine Liebe für uns. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du wirklich jetzt kommst und diese Liebe ganz neu in unserem Herzen hinein verwurzelst, noch tiefer als je zuvor. Ich bitte dich, dass du jetzt jeden Einzelnen hier anrührst, dass du einen dieser Verse nimmst und ihm jetzt zusprichst und ihm jetzt aufs Herz legst, dass er diesen Vers nimmt und er ihn in dieser Woche immer wieder bewegt in deiner Gegenwart, über sich ausspricht und du ihm so richtig dadurch das real machst, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mit deiner Kraft da bist, dass es eine Realität ist, dass du mit deiner Liebe da bist. Und ich spreche euch diese Liebe Gottes zu. Heiliger Geist, füll du uns ganz neu mit dieser Liebe. Und der Herr spricht jemanden hier zu und sagt, ich bin voller Zuversicht über dich. Ich bin nicht verzweifelt über dich, ich bin voller Zuversicht. Ich habe ein viel besseres Bild von dir als du von dir. Und lass dich von mir überraschen, damit wie ich dich sehe.